Wunderbar, dass ich bei euch da bin. Ich hoffe, ihr werdet mein Dialekt verstehen. Das fällt euch sehr wahrscheinlich gerade das erste Mal auf, wenn ihr mich seht und mich hört. Aber ihr seid ja hier in Gstaad international und von dem her habe ich kein Bedenken, dass das nicht gut kommt heute Morgen. Ich heiße Silas, ich bin verheiratet mit einer ganz wunderbaren Frau, Christa. Ich habe eine gemeinsame Tochter. Eden heisst sie, wie der Garten. Der Garten, wo Adam und Eva drin gelebt haben. Ich komme aus Konolfingen, aus dem Emmental, bin dort Gemeindeleiter seit mehr als 5 Jahren. Und wir haben gerade eine intensive Zeit hinter uns. Wir haben eine Liegenschaft gekauft und die auch noch umbauen. Und im April wird die Eröffnung stattfinden. Und uns natürlich sehr freut. Das ist eine riesen Entlastung, auch für die Gemeinde finanziell. Und ein riesen Geschenk von Gott. Wie das einfach so gegangen ist. Von der Finanzierung bis hin zum Umbau, zum Standort. Es ist einfach wie ein heißes Messer durch die Butter gelaufen und Jesus hat einfach sein Segen gegeben. Ich darf die Gemeindeleitung ein bisschen näher kennen, euch natürlich noch nicht so, aber es ist natürlich auch ein Geschenk, den Andreas zu kennen, den Marc Etienne, den Michael, jetzt ja nicht mehr, aber dann den Samuel und den Daniel und den Christian, irgendwo hockt er. Wo ist er? Ja, genau, gerade hinter der Technik. Also demher darf ich eure Leitung ein bisschen näher kennen. Punktuell habe ich sie immer wieder mal spüren. Und es ist einfach ein Geschenk dafür im Reich Gottes, miteinander dürfen unterwegs sein, einander dürfen zu unterstützen. Ich bin auch national tätig als Evangelist. Jetzt haben wir gerade wieder ein Projekt, das umgesetzt wird auf nationaler Ebene, wo ich dankbar bin dafür, dass es angenommen worden ist vom nationalen Vorstand. Das ist ein Projekt für 44 Gemeinden, also alle deutschsprachigen Schweizer Gemeinden von der Bewegung Plus machen da mit. Das ist ein kleines Projekt im digitalen Bereich, also das heisst im Internet, und da bin ich sehr froh drum. Vielleicht noch 2, 3 Grüße von Seite der Gemeinde in Konolfingen. Das ist natürlich auch toll, dass sie mir Grüße mitgegeben haben. Sie lassen herzlich grüßen. Sie hat mir eine gute Reise gewünscht und gehofft, dass ich dann auch gute Zeit hier habe. Und ich habe innerlich irgendwie das Gefühl gehabt, das wird eine super Zeit hier. Sie lassen ganz herzlich grüßen. Vielleicht gibt es ja mal Gelegenheit, dass wir mal nicht miteinander Lobpreiszeit können gestalten oder irgendetwas anderes. Wer weiß? Heute sind wir ja alle mobil. Und mit dem Auto ist das gar keine Sache, oder mit dem Zug. Von dem her super. Vielleicht noch 2, 3 Sätze zu unserer Situation in der Gemeinde. Wir haben gerade das wunderbare Geschenk, dass wir Nahrungsmittel verteilen dürfen. Wir haben vom Roten Kreuz gegen die 2, 3, 4 Tonnen Lebensmittel bekommen, Hygieneartikel und Schuhe, und das alles gratis. Und für mich ist das ein mega Geschenk. Da sozial schwächere Leute, gerade im Emmental, haben wir einige Bauern und Leute, die jetzt recht am Kämpfen sind in den letzten 5, 10 Jahren, dass wir da unterstützen können. Und da hat sich einfach eine Tür aufgetan. Wir haben bei dieser Aktion 2x Weihnachten mitgemacht. Da haben wir gesammelt vor dem Migros und Coop. Und jetzt dürfen wir es auch verteilen. Und das finde ich super, dass wir da in den Kreis verfinden. Die haben sie uns auch geprüft. Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Auch ganz praktisch dafür zu werden. Konkret jemandem etwas weiterzugeben, weil das hilft. Ich möchte mit dir etwas teilen, was mir sehr wichtig geworden ist. Falls du die Bibel da hast, darfst du sie mit mir aufschlagen. Im Psalm 23. Und ich möchte euch Anteil geben an einem Wort, das mir sehr lieb geworden ist. Das mich immer wieder gestärkt und inspiriert hat. Und vielleicht kannst du es ja du schon auswendig. Wer kann den Psalm 23 auswendig? Ja, das ist eine schöne Schar. Also, das ist natürlich beruhigend. Okay, es heisst, es ist der Psalm Davids. Und der Psalm von David ist geschrieben worden in der Wüste. Ein Psalm Davids in der Wüste. Der Herr ist dein Hirt. Und dir wird es an nichts mangeln. Und er wird dich führen auf grüne Auen. Und er wird dich leiten zu stillem, erfrischendem Wasser. So, dass du kannst sagen, er erquickt meine Seele. Und er wird mich ganz sicherlich leiten auf der Wege seiner Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und wenn ich dann auch wird müssen wandern durch ein finstes Tal, so wirst du dich nicht müssen fürchten. Denn der Herr ist bei dir. Und sein
Stecken und sein Stab wird dich trösten. Und im Angesicht von deinen Feinden wird er dir die stecken. Und er wird dein Haupt salben mit Öl und dein Lebensbecher lassen überfließen. Und dir wird nur folgen, dein ganzes Leben lang, treu und Güte Gottes, solange du lebst. Bis du eines Tages musst zurückkehren ins Haus vom Herrn. Mir sind die Worte so kostbar. Sie sind mir so wertvoll. Da hat es einen König auf der Flucht. Und er kommt von der einen Wüste in die nächste Wüste. Und in Israel, wer schon mal in Israel war, kennt das, dass es verschiedene Wüsten hat. Es gibt die Wüste von Sinai, es gibt die Wüste von Paran, es gibt die Wüste von Judäa. Es sind ganz verschiedene Wüsten. Und der David, als König, ist auf der Flucht mit seinen Männern. Und dort merkt er, wie sein Leben bedrängt ist. Wie er Führung braucht. Und Sorgung und Leitung. Und sehr wahrscheinlich hat er von weitem einen Hirte gesehen. Und die Hirte in dieser damaligen Zeit haben eine Kontrastfarbe an sich getragen, an ihren Kleidern. Die Kleider von diesen Hirten waren oft getränkt in Naturfarben, also in Orange, in Rot, sodass sie sich unterschieden haben von dieser kargen Wüste, von dieser Einöde. Dass die Schafe schon von weitem gesehen haben, ah, da ist der Hirt. Die Schafe sehen ja, aber nicht sehr gut. Und der David hat sehr wahrscheinlich von weitem gesehen, da ist ein Hirt. Und dann hat er eine Offenbarung und eine Erkenntnis und gesagt, der Herr ist mein Hirt. Und ich frage dich, ist er auch dein Hirt in deiner Lebenswüste? Und du merkst innerlich, bist du vielleicht erschöpft, ermattet. Merkst du, da laufst du an den Grenzen von der Belastbarkeit, vom Beruf, von der Ehe. Da merkst du, da ist die sengende Hitze von der Sonne, die auf dich abbrennt. Und die Sonne ist ja ein Bild für die Lebensmitte, wenn sie ganz hoch steht und im Alter von 30, 40, 50, 55, 60, dann merkt man, wie brutal so eine Sonne kann auf einem abstechen. Man merkt, da hat es keinen Schatten, da hat es keine Ruhe, da hat es keinen Rast, da hat es keine Oase. Und der David hat keine Oase gehabt, er ist in der Wüste gestanden. Und er hat gleich gesagt, der Herr ist mein Hirt, mir wird es nicht mangeln. Und das ist ein entscheidender weiterer Punkt, wenn du merkst, du bist bedrängt, du bist angefochten, du bist nicht mehr so kräftig und frisch und flockig vielleicht. Ja, wie jetzt da draussen, oder? Sondern es ist brutal. Das Leben ist nicht immer fair. Sehr oft ist es grausam. Der Geschäftsalltag kann brutal sein. Für Kinder wie für die Eltern. Das Leben schenkt einem nichts. Es nimmt, es raubt. Und er wieder Sachen raubt und stillt. Und er will, dass wir kollabieren in einer Wüste. Dass wir nicht mehr die Sicht haben, der Herr ist da in der Wüste, er ist mein Hirt. Und ich möchte dich als ersten Punkt fragen, kennst du Jesus als dein Herr, als dein Erlöser, auch mitten in Zeiten von Bedrängnis, mitten von Anfechtungen, von Nöten, von Entbehrungen? Inmitten von Zeiten, du merkst, du kannst nichts mehr machen. Der David hätte nicht kurz in die Shell-Tankstelle gehen, einen 24-Stunden-Shop und sich bedienen. Er hätte es nicht mehr können. Und trotzdem sagt er, mir wird nichts mangeln. Und das ist das Evangelium. Jesus ist gestorben für dich am Kreuz, damit jeder Mangel, den du verspürst, merkst und hast, oder um dich herum siehst, dass der Mangel verwandelt wird in einen Überfluss. Jesus ist gestorben für dich, für mich, damit du das Fülle von Leben haben kannst. Dass du kannst sagen, weil ich in Jesus bin, weil er gestorben ist für mich am Kreuz, weil er auferstanden ist, weil er jetzt der Rechte Gottes für mich betet und wiederkommt, bin ich nicht abhängig, ob die Umstände gut sind, ob alles für mich ist oder ob alles optimal ist, unabhängig wie die Umstände und Situationen sind, der Herr wird mich versorgen sehen. Nicht zuerst müssen die anderen schauen, dass es mir gut geht, dass mir alles zugetragen wird, dass ich bedient bin, umsorgt bin. Nein, sondern der Herr in erster Linie wird mich versorgen, ich werde keinen Mangel haben. Und dann steht David in dieser Wüste, bekennt das. Und es ist gut, dass wir auch solche Sachen über uns selber bekennen und proklamieren, dass wir nicht nur sagen, oh, ich bin ein Armer, mir mangelt es, niemand ist für mich, niemand versteht mich, sondern dass wir das Gute proklamieren. Das proklamieren, wo entsprechend wo Gottes uns zusteht. Dass wir unsere Gedanken lernen, erneuern. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir auch so wie eine Quelle geworden ist in den letzten Monaten. Der David steht in der Wüste, es ist heiß, brutal heiß. Er hat geschwitzt. Er war auf der Flucht, war gängstig. Er hatte nichts, innere nicht, er war umtrieben. Und dann habe ich das Gefühl, er macht die Augen zu. Und er bekommt eine weitere Offenbarung vom Reich Gottes und er sagt, im Reich Gottes, da hat es grüne Augen. Im Reich Gottes gibt es Quellen, wo ich trinken davon. Im Reich Gottes, in der Gemeinde, darfst du sein, wie du bist. Im Reich Gottes kannst du zur Ruhe kommen. Bei Jesus kommst du zur Ruhe. Im Reich Gottes, da grünt es. Da ist der Frühling schon da, obwohl noch der Schnee herrscht. Da ist der Frühling schon da, obwohl alles am Vertrocknen ist rundherum. Im Reich Gottes ist Frische da und Leben. Das ist das Grüne, das Saftige, das, was uns nährt und uns erquickt und uns stärkt und uns genau dort abholt, wo wir es gerade brauchen. Wir dürfen gelagert und geweidet werden, wie ein Schaf auf einer Weide. Du kannst dich dem Herr und dem guten Erlöser anvertrauen und kannst sagen, ja, keine Ahnung, was, wie, wo, wenn und warum und wieso. Aber Herr, ich komme zur Ruhe. Ich gebe das alles ab, die Fragen. Ich komme zur Ruhe im Reich Gottes. Und das bewahrt dich vor dem Ausbrennen. Es bewahrt dich vor der Depression. Es bewahrt dich vor dem, dass du gedrängt wirst, getrieben wirst von der Macht der Finsternis oder von Gedanken, die destruktiv sind in deinem Leben. Du merkst, du musst nicht mehr, du darfst. Und dann kannst du zu einem weiteren Aspekt kommen, wo David eine Offenbarung hatte. Und manchmal mache ich so die Augen zu und ich habe so Bilder, so ein Bild von mir, das ich trinken kann. Und er sagt, und er führt mich zu stillem, frischem Wasser. Und das ist der Plan Gottes, der Wille Gottes für dein Leben, dass du täglich darfst trinken vom Heiligen Geist. Trinken von dem Wasser des Lebens umsonst. Trinken von der Quelle, wo uns Jesus ist. Und die Quelle ist Hoffnung. Die Quelle ist Frieden. Die Quelle ist Inspiration und Erquickung. Die Quelle ist Leben. Und Zuspruch und Annahme und Versöhnung. Die Quelle ist frisch. Es ist nicht abgestandenes Wasser. Wenn du schon mal abgestandenes Wasser gesehen oder geschmeckt hast, dann weißt du, was der Unterschied ist zwischen frischem Wasser und abgestandenem Wasser. Er leitet dich zu stillem Wasser, zu dem Ort, wo du kannst ohne Hektik nehmen. Und heute Morgen ist so ein Moment, und vielleicht haben das auch so ein bisschen rausgehört während dem Lobpreis. Er lädt dich einfach ein zu trinken. Und ich selber muss immer wieder trinken. Am Morgen und am Abend sage ich, Herr, am Abend zum Beispiel so einen langen Tag schon gesehen, um 5 Uhr auf, die Tochter ist schon wach, und am Abend um 6 Uhr merkt man, jetzt ist schon 13 Stunden, und dann weiss man, es gibt noch eine Sitzung, und so um 10 Uhr ist man wieder daheim, und dann bis man das ein bisschen verdaut hat, ist vielleicht 10:30, 11 Uhr. Das sind so schöne, lange Tage, die reich gefüllt sind. Und dann, wenn ich heimkomme, vielleicht so um 5, 6, wenn es Nacht ist, dann sage ich, so, jetzt möchte ich essen, aber auch trinken von dir. Ich möchte mich neu stärken für das, was noch kommt am späteren Abend. Ich möchte trinken am Morgen und am Abend. Ich möchte immer wieder sagen, Herr, jetzt brauche ich deinen Zuspruch, jetzt brauche ich deine Hilfe. Und dann können wir miteinander sagen als Gemeinde, können wir sagen, es wird mir nichts mangeln. Er wird mich führen auf eine grüne Au, er wird mich stillen mit frischem Wasser. Und er erquickt meine und deine Seele. Er erquickt dich. So aufgestellte Begrüßungen wie heute Morgen zum Beispiel. Aber vielleicht merkst du manchmal auch durch den Alltag, am liebsten würde ich eine Pause haben. Oder du merkst vielleicht den Kaffeekonsum nach dem 5. Kaffee ist nicht gerade das, oder? Und du bist nicht frisch, du bist nicht wächer, es wirkt gar nicht mehr gross. Macht dich eher nervös, oder? Oder Flatterung, oder die Augen fangen an flattern, oder? Du bist nicht erquickt, du bist nur ein bisschen aufgeputscht. Aber wenn du erquickt bist, gestärkt bist, dich umsorgt weisst, wenn dich gelöst weisst, aufgehoben, erquickt, so richtig gestärkt, du kannst ganz anders durch den Alltag, du kannst ganz anders durch schwierige Situationen gehen. Und wir alle haben schwierige Situationen. Jeder von uns hat also schwierige Situationen. Und dann habe ich das Gefühl, der David ist nicht ein Träumer, er ist nicht einfach nur ein Optimist, eben, der Illusionen hat, sondern er ist ein gegründeter Mann. Und dann scheint es mir, er macht wieder die Augen auf und er sieht sich immer noch in der Wüste. Er hat sich noch gar nicht verändert mit diesen inneren und persönlichen seelischen Erfahrungen. Es ist immer noch das Problem. Nicht, sind immer noch da. Es hat sich vielleicht noch gar nicht um uns etwas verändert. Not und Bedrängnis, die Lösung hast du vielleicht noch nicht. Und jetzt fühlt der David, macht er wieder die Augen auf und er sieht sich wieder in dieser Wüste und dann sagt er, und er wird mich leiten in den Wegen seiner Gerechtigkeit, auf den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und in der Wüste hat es keine Wegweiser. In der Wüste hat es keine Leitlinien, es hat keine weißen Striche am Boden. Die Wüste ist einfach ein offenes Feld. Und unser Leben ist manchmal wie eine Wüste, wie ein offenes Feld und du weißt jetzt wirklich nicht, wo du hin. Wie sollst du in dieser Geschäftssituation, in dieser Lebenssituation, in dieser Ehesituation entscheiden? Was sollst du machen? Und du hast vielleicht die Antwort nicht und findest sie vielleicht auch nicht gerade beim ersten Suchen in der Bibel. Und dann kannst du innerlich sagen, okay, ich bin jetzt erquickt, ich merke, ich habe den Zuspruch von Gott, von Jesus. Okay, du befiehlst dich Gott an. Herr, ich habe den Überblick nicht mehr ganz. Ich weiß nicht ganz genau, was da recht ist, aber ich befehle mich dir an. Wie es im Psalm 37 heisst. Befehle dem Herrn deine Wege, so wird er es recht machen. Und hab deine Lust an ihm, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Es heisst im Vers 5 und Vers 6. Und dann leitet er dich auf diesen Wegen der Gerechtigkeit. Und dann behütet er dich, er bewahrt dich von dem, dass du dich verirrst. Und wo ist da jetzt der praktische Ansatz? Wenn er dich führt auf deine Wege der Gerechtigkeit, die ihm wohlgefällig sind, die er gerne hat, dann merkst du innerlich das in deinem Herzen, ob das, was du jetzt gerade tust, oder der Weg, den du innerlich, also ganz praktisch eingeschlagen hast, ob das ihm wohlgefällig ist oder nicht. Wenn du dich verirrst im Internet, du merkst, das, was du jetzt siehst, das betrübt dich. Dann kannst du gewiss sein, das ist nicht der Weg der Gerechtigkeit. Oder wenn du wegen dem kleinsten Bits explodierst als Mann, weil deine Frau etwas sagt und das nervt dich und du reagierst lieblos und hart und bist wütig oder sogar jähzornig, dann weißt du es, es ist nicht der Weg vom Herrn. Oder wenn du als Frau Mühe hast, deinem Mann zu vertrauen und du begegnest ihm im Misstrauen, vielleicht sogar in Eifersucht, in Kontrolle. Und du kannst ihm nicht den Raum geben, den er vielleicht braucht. Du weißt, das ist nicht der Weg vom Herrn. Das ist nicht der Weg der Gerechtigkeit. Oder wenn du merkst, jetzt ist wieder Mühe, jemandem zu vergeben, zum Beispiel einer Kollegin, und du redest schlecht über sie, oder über einen Kollegen, ziehst über sie her, du weißt es in deinem Herz, das ist nicht der Weg der Gerechtigkeit. Oder wenn du merkst in deinem Leben, du hast immer noch das Gefühl, mehr müssen zu haben, mehr. Ist noch nicht genug, muss immer noch mehr sein. Und dein Herz wird umgarnt von Habsucht und Gier. Von dem, dass du denkst, durch das, was du bist, mit deinen Statussymbolen, hast du mehr Wert. Dann merkst du, es ist nicht der Weg vom Herrn. Und das muss dir niemand sagen, das wirst du in dir merken, weil der Herr in dir lebt. Wie du merkst, in ihm bist du aufgegeben. Er ist die Quelle, die dich stärkt. Er ist der, der deine Seele erquickt. Da kannst du auch nachher in der Prüfungszeit, und der Wüste ist auch so eine Prüfungsphase, kannst du sagen, er wird mich führen. Er wird mich annehmen. Und Jesus war ja auch so in einer Wüste gewesen, 40 Tage lang, ist versucht und geprüft worden. Und wir Schweizer werden auch geprüft und versucht und angefochten. Dürfen wir uns auch ehrlich mal sagen, ja, Herr, jetzt werde ich gerade mit dem geprüft und bedrängt. Redest du mit jemandem so vertraut, sagst du, da werde ich angefochten. In dem muss ich mich bewähren. Oder muss man es immer sagen, ist alles gut. Also darf man so ehrlich sein und sagen, ah, da werde ich angefochten, da werde ich geprüft, da habe ich einen schwachen Punkt. Das ist sehr hilfreich, wenn man aufeinander Zugang hat, wenn man so Beziehungen hat, wo das Vertrauen da ist, wo es gewachsen ist, wo man kann sagen, da brauche ich deine Mitunterstützung, deine Fürbitte. Und dann wird es nochmal härter. Der David weiss sich jetzt auf diesen Wegen der Gerechtigkeit, wie er sich Jesus anbefohlen hat und in sein Leben Jesus unterordnet hat und er sagt, ich will nur für den König leben. Und nachher sagt er, und wenn ich wandern muss durch ein finsteres Tal, durch ein Tal vom Tod, von der Not, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte kein Unglück, kein Unheil, denn er ist bei mir. Und vielleicht hast du auch so Momente, wo du merkst, da ist Krankheit, da ist Not, da ist Verlust. Und das Leben erspart uns nicht finstere Täler. Aber es heisst nicht, der David ist stehen geblieben im finsteren Tal. Es heisst, und ich wandere, wenn ich wandere durch ein finsteres Tal. Wir müssen durch und nicht stehen bleiben und resignieren und verharren. Sondern wir müssen durch das Tal durch und sagen, okay, ich weiss, mich ist schon geführt von dem guten Hirt. Er ist der, der mich erquickt. Er ist der, der mich führt, auch in der Wüste. Und wenn ich dann auch noch muss wandern durch ein finsteres Tal, dann hinterfrage ich mich nicht mehr. Wenn du merkst, das ist Krankheit, das ist Not, das ist Entlassung, das ist Krise, hinterfrag dich nicht noch in der Krise, ob du gut bist oder nicht. Sondern steh in dem Punkt, dass du angenommen bist in Christus, dass dir vergeben worden ist in Jesus. Wenn du im finsteren Tal bist, dreh die Steine zur Rechten und zur Linken nicht noch um und schau, ob es Skorpionen und Schlangen hat. Sondern gang durch. Und manchmal schwächen wir uns gerade noch in Krise, anstatt dass wir durchlaufen, uns dem anvertrauen, sondern wir fangen uns an, selber prüfen, kritisch hinterfragen. Manchmal stellen wir uns vielleicht auch unter Selbstverdammnis. Und das soll es nicht sein. Wir sollen nicht noch uns selber unterjochen, uns selber plagen, sondern uns dem anvertrauen, auch dem anvertraut wissen, wo unser Gut hier ist. Wo wir können sagen, mir wird kein Unglück widerfahren. Ich werde mich nicht müssen fürchten. Als Gemeinde haben wir schwierige Zeiten. Wir haben jetzt einige Personen, die krank sind. Aktuell gerade 3 krebskranke oder erkrankte Frauen. Eine ist jetzt schon zum Herr gegangen. Und die Frau hat mich beeindruckt. Sie hat einen Bauchkrebs, einen grösseren Bauchtumor. Und sie hat das sehr spät gemerkt. Das ist schon im Menschstadium war, sie hatte schon Metastasen im ganzen Körper. 76, jetzt könnte man vielleicht so denken, ja, das ist schon ein schönes Alter. Aber sie hat doch Kind und Grosskind. Ihr Mann ist 5 Jahre vor ihr heimgegangen. Und dann bin ich bei ihr im Spital gewesen. Die Ärzte haben so, sie gefragt, verstehen sie, was sie für eine Diagnose haben? Ist ihnen bewusst, dass sie werden sterben? Also mit anderen Worten, ist ihnen bewusst, dass sie in einem finsteren Tal sind? Und dann lacht sie die Ärzte an und das Pflegepersonal voller Hoffnung, strahlend. Sagt, ja, das ist gut. Ich darf heimgehen. Und dann hat die Ärzte manchmal so das Gefühl gehabt, sie versteht den Ernst von der Lage nicht ganz. Und hat nochmals nachgefragt. Und geschaut, was hat sie für Medikament? Kann sie noch ganz registrieren? Und sie ist dann in der ersten Therapie gewesen, untersucht worden und so weiter. Und nach 1,5 Monaten ist sie heimgeschickt worden. Sie soll ihr Leben regeln. Also, mit anderen Worten, geh heim, du wirst sterben. Und sie hat eine Betreuung gehabt, der Spitex, von einem super Hausarzt, der dort auch wohnt. Und sie hat dann sich auch eingestellt darauf, dass sie vielleicht noch so 2, 3, 4 Monate leben kann. Es sind dann 8 Monate geworden. Aber jedes Mal, wenn wir als Gemeinde zu einer gegangen sind und sie schon länger Christ, hat sie gesagt, betet nicht für meine Heilung, sondern betet, dass ich Kraft habe und Hoffnung für den Weg. Dann sie hat innerlich gewusst, dass sie darf heimgehen. Und es ist so zu einem Zeugnis geworden für die ganze Verwandtschaft, die manchmal Mühe hat mit dem christlichen Glauben, und sie Schwieriges erlebt haben, für sie vielleicht auch Enttäuschungen erlebt haben von Christen. Und es ist zu einem Zeugnis, zu einem leuchtenden Zeugnis von der Hoffnung
wurde inmitten der Finsternis. Das hat mich sehr beeindruckt, wie sie das nehmen konnte. Vielleicht ist ein finsteres Tal, so ein Tal von der Finsternis, auch eine Flucht. Wir haben ja als Gemeinde neben uns ein Asylheim. Und wir erleben immer wieder, wie viele Asylanten kommen aus Afrika, aus den Balkanstaaten, jetzt aber auch aus Syrien und manchmal auch aus dem asiatischen Raum. Und dort hatte ich so viele Begegnungen schon gehabt. Ich bin manchmal angelogen worden, manchmal habe ich gespürt, das ist die Wahrheit. Es ist so eine Bedrängnis, mit 8 Franken im Tag müssen durchzukommen. Und dann in so eine kalte Schweizer Kultur, die sehr distanziert ist. Und bei uns Christen haben sie dann gedacht, also, da ist ein bisschen mehr Herzlichkeit und Wärme. Und letztlich hat mich ein Mann beeindruckt, ich habe noch nie einen Asylant getroffen wie der. Der hat nicht einmal gemurrt, nicht einmal etwas reklamiert, nicht einmal ein negatives Wort gesagt. Und die Häuser in einem 11 Quadratmeter grossen Zimmer, das dritte hoch. Keine Privatsphäre. Und wenn der kocht, das ist so eine Gemeinschaftsküche, dann müssen sie ihre Lebensmittel abschliessen. Und wenn sie nicht gerade schauen und sich wegteilen von etwas, wo sie dort haben, das Weg gemacht zum Kochen, wo sie gerüstet haben, dann ist es weg. Und nicht einmal hat der etwas Negatives gesagt. Er hilft ihrer Gemeinde, macht ihm Lobpreis mit. Er hat schon versucht, erste Schritte zu machen im Predigen. Und er ist auch nicht freiwillig in die Schweiz gekommen. 2 Kinder mussten zu Afrika lassen. Die Frau konnte er mitnehmen, sein Töchterchen. Für mich mega berührend. Ich sehe so bedrängt, so viele Entbehrungen und nicht einmal eine Undankbarkeit. Sondern immer der Herr wird schauen. Der Herr schenkt es. Jesus weiß es. Immer Lob und Dank. Natürlich ist er auch angefochten, aber er sagt, ich bete. Und wenn ich zu ihm gehe, sind so viele Asylanten um ihn herum, wie er immer so ein offener, positiver, aufgestellter Mann ist. Ein Schattental. Vielleicht hast du auch so ein Schattental. Und vielleicht ist es gut, wenn du das Schattental besprichst mit jemandem, dem du vertraust. Und du kannst sagen, aber dort habe ich Sorgen. Dort habe ich nicht. Dort bin ich herausgefordert, dort bin ich bedrängt. Dass du nachher sagen kannst, ich fürchte kein Unglück, er ist bei mir. Und das Wichtigste, was ich glaube in dieser heutigen Zeit, die tiefe Gewissheit, Jesus ist bei mir. Er verlässt mich nicht. Seine Liebe gilt dir, sie gilt mir. Nichts kann dich trennen von dieser Liebe Gottes. Er ist bei dir. Und dann ein weiterer Aspekt von dem Psalm 23 ist der, dass man kann sagen, ah, Halleluja, es mag mich, ich bin traurig, es tut mir weh. Und es ist gut, dass man Jesus kann sagen, ah, das hätte mich jetzt mögen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das tut mir weh, das schmerzt mich, der hat mich verletzt, das hat mich gekränkt. Und dass man merkt, im Reich Gottes gibt es Trost. Das heisst, und sein Stecken und sein Stab trösten mich. Und die gewaltigste Kraft, die ich erleben durfte in den letzten Jahren, ist Trost. Und ich glaube, wir brauchen alle Trost. Es gibt so vieles, was scheitert, so vieles, was nicht klappt. So vieles, was man mitbekommt, wo man das Leid spürt, Not spürt, von Geschwistern, die einem nicht kalt lässt. Und ich auch wieder muss sagen, Herr, oh, stell mich wieder auf, richte mich auf. Und mich berührt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das bekennen und sagen, Herr, da brauche ich Trost, da brauche ich Ermutigung. Und der Heilige Geist ist ein Tröster und er möchte dich heute Morgen trösten. Er möchte dich heute Morgen aufbauen. Ich segne und stärke. Gibt es heute Morgen jemanden, der so innerlich Not hat, der innerlich merkt, ah, ich bin traurig. Ich setze jetzt mein Sonntagsgesicht auf. Gibt es so Personen, die inneren, vielleicht auch stillen Schmerz in sich tragen, der nicht berührt ist? Ein Schmerz vielleicht, das Beispiel, dass du keine Frau haben darfst, oder dass es deinem Kind nicht gut geht. Oder dass Beziehungen im Arbeitsumfeld einfach nicht gelingen. Dass immer ein Kehr ist. Oder dass du dich manchmal nicht verstanden fühlst. So sagst du, es versteht mich ja niemand. Schmerzen, Trauer. Vielleicht auch eine Trauer von jemandem, der schon heimgegangen ist, wo du denkst, ah, das war so ein lieber Mann, so eine liebe Frau. Und du merkst,
der Aspekt in deinem Herz ist noch zerbrochen und er möchte ihn heilen. Jesus heilt verwundete Herzen. Sind wir noch bei mir? Ja, wunderbar. Bin ja gestärkt. Wir kommen schon zum Abschluss. Und auch wenn du dich tröstet weißt, auch wenn du dich gestärkt weißt, auch wenn du dich geführt weißt, auch wenn du dich erquickt und aufgestellt weißt, wenn du weißt, Jesus ist bei dir, das heisst, und im Angesicht von deinen Feinden tut er dir einen Tisch decken. Von deinen Feinden. Und der Tisch steht für mich fürs alltägliche Leben. Wir alle essen gerne, wir sind so eine typische Schweizer, also ich bin so ein typisch schweizerisch aufgewachsen, am Tisch hat man geredet, am Tisch hat man, ja, gekehrt haben wir nicht viel, aber ja, vielleicht ihr. Für uns hat es geheißen, so, warten, jetzt reden zuerst die älteren Brüder. Ja, vier Brüder. Von dem her, ja, Tischgemeinschaft. Wir sind ja das gewöhnt, so einen guten Tisch zu hocken. Hat ein Blättchen, ein bisschen Käse, feinen Zopf und so. Und im Angesicht von dem Tisch begegnen dir deine Feinde. Und vielleicht ist es ja ein Gedanke, ein feindlicher Gedanke. Also vielleicht hast du einen Arbeitsplatz, einen Arbeitstisch oder eine Werkbank. Ist ja auch fast ein Tisch. Und wie oft wirst du gerade an dem Arbeitsplatz, daheim, im Alltag konfrontiert, genau dann, wenn du dich möchtest stärken mit destruktiven, negativen, verneinende Lebenssatz. Und das sind Feinde. Im Angesicht von einem entdeckten Tisch wirst du bedroht mit dir selber, mit dem, was dich immer wieder möchte plagen, möchte bedrücken, mit dem alten Leben, wo du denkst, ah, ich bin so ungut, mit Minderwert, mit den Gedanken von Minderwert, mit Gedanken von ich lange nicht. Oder vielleicht hast du ja du praktische Feinde. Zum Glück haben wir keinen Krieg in der Schweiz. Aber manchmal gibt es ja konkrete Feinde. Da denkt man, die Frau hat mich nicht mehr gern. Das verbietet mir alles. Also der Mann hat mich nicht gern. Liebt mich nicht mehr so wie am Anfang, wo er um mich geschwärmt hat. Und dann wird er plötzlich zum Feind. Im Angesicht von deinen Feinden deckt dir Gott einen Tisch und er versorgt dich. Er versorgt dich tagtäglich mit dem, was du brauchst. Und du musst deinen Feinden nicht begegnen aus dir selber, aus deiner Kraft. Vielleicht magst du ja gar nicht, vielleicht fühlst du dich schwach, fühlst dich ohnmächtig, hast schon lange kapituliert, denkst, ah, der Feind, der ist immer noch da. Ich habe immer noch mit Melancholie zu kämpfen. Ich habe immer noch zu kämpfen mit depressiven Verstimmungen. Ich habe schon so oft gebetet und es ist nicht besser geworden. Ich habe immer noch Albträume. Ich kann immer noch nicht einschlafen. Oder ich habe immer noch Not zu vertrauen. Und die Feinde sind immer noch da, weil du merkst, ah, das ist das, wo du kämpfst damit. Und dann heisst es weiter, und er salbt dein Haupt mit Öl und er lässt deinen Lebensbecher überfließen. Und ein Bild für Erneuerung ist die Salbung mit Öl. Ich habe auf meinem letzten Geburtstag habe ich so zwei wunderbare Geschenke bekommen. Und das eine ist so ein Creme, das ist so ein Tübli und so ein Gefäß gewesen, also so ein kleines Beauty-Geschenk, das eine ist so ein Refreshing-Creme für die Falten, oder? Und für das Hautbild. Und das andere ist so ein Anti-Aging-Creme. Und ich dachte, wow, super! Oh, was stimmt doch nicht mit mir? Aber sie wirkt wunderbar. Da ist so ein weißer Schaum, poröse Sachen drin. Und dann lässt du es einwirken und dann wird es mit der Zeit trocken, oder? Und dann denkst du, oh, nachdem es abgewaschen ist, oh, ist super, frisch, wunderbar. Und nachher nimmst du das andere Typ Anti-Aging, es ist ja beide aus der gleichen Linie. Ich sage jetzt nicht, welche, ich mache keine Werbung. Und dann cremst du sie und denkst, wow, strafft. So soll es doch wirken, oder? Und mit dem Heiligen Geist ist das genau gleich. Der Heilige Geist, der über dein Leben kommt, er erneuert dein Gesicht und dein Gesicht steht für die Lebensbiografie. Für die Falten, die du hast, für die Prägung, die du mitbekommen hast. Er erneuert dein Leben, deine Geschichte und es wirkt ein. Das beste Öl, das damals die Leute hatten, ist Olivenöl und sie haben es eingecremt. Mandelöl, vielleicht auch Arganöl, das kann man ja auch in die Haare tun und so weiter. Öl. Und mit dem Öl begegnest du deinen Feinden. Du begegnest mit der Erneuerung vom Heiligen Geist in deinem alten Leben, deinen destruktiven Gedanken, all dem, was dich bedroht und am Leben will berauben. Mit dem Heiligen Geist gehst du deine Feinde an. Nicht aus dir selber. Weil in ihm hast du den Sieg. In ihm hast du die Gewissheit, da tut sich etwas verändern. Da kommt es gut. Er macht den Job. Du gibst ihm einfach Raum. Und dann ist es wichtig, dass man das morgen und Abend, je nachdem, wie es heisst, auf der Packung, lässt wirken. Oder? Und dann ist es vielleicht manchmal dran, dass du mehrmals eine Verheißung in Anspruch nimmst. Mehrmals sagst, oh Herr, Heiliger Geist, komm in die Prägung von mir rein. In die Angst, in die Furche. Komm in die Bedrängnisse rein. Komm in das rein, was mich prägt, in meine Einsamkeit, in meine Isolation, in meine Erfahrung von Ausgrenzung. Von dem, dass ich immer vielleicht in der Gruppe nicht den Platz finde. Komm in das rein. Und erneuere mich, dass ich das Leben kann leben, wie du es möchtest haben. Und dann, wenn du das machst, wird dein Lebensbecher überfließen. Halleluja! Im Emmental sagt man mir immer wieder, wir freuen uns innerlich. Im Oberland auch. Ah, ist ein Heimspiel für mich, oder? Halleluja, schau da, wenn er lacht, sollte man ein Viertel machen. Der Lebensbecher ist gefüllt. Halleluja. So gehen wir in den Alltag. Dann wirkt es. Und das ist immer wieder das Ziel. Täglich erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Voll Hoffnung, voll Trost, voll Kraft, voll Zuversicht. Weil der Herr dein Haupt salbt mit Öl und deine Lebensgeschichte erneuert. Das macht mich so froh. Er schreibt Geschichte mit dir. Er schreibt deine Biografie weiter. Er schlägt ein neues Kapitel auf. Das ist so eine Ermutigung. Und dann kannst du noch sagen zu, über dir und über deinem Nächsten. Und dir und mir werden nur folgen, das ganze Leben lang. Die Güte Jesu, Michael. Halleluja. Die Güte Jesu, Toni. Der Segen Jesu. Und nicht Fluch. Segen wird dir folgen. Und nicht Fluch. Güte und Barmherzigkeit, Jesus, wird dir folgen, dein Leben lang. Und du darfst sein im Haus vom Herrn, in der Gegenwart Gottes, bis du zurückkehren musst oder darfst zum Herrn. Das ist unser Ziel. Eines Tages ganz bei Jesus zu sehen. Nur Güte und Treue sollen dir folgen, dein Leben lang. Und nichts anderes. Jeder andere Gedanke, der nicht dem entspricht, der Güte, Barmherzigkeit, Vergebung Gottes von deinem himmlischen Vater, ist nicht von ihm. Musst du nicht denken, darfst du sagen, der Gedanke lasse ich in meinem Leben nicht Raum geben. Der Gedanke, der soll nicht Frucht tragen in mir, soll kein Samen sein. Sondern nur Güte und Treue Gottes für mich, für meine Ehe, für meine Familie, für meinen Betrieb, für die Region, für das ganze Saanenland. Halleluja. Wir beten für das Saanenland, Güte und Barmherzigkeit und Treue Gottes darf erfahren, persönlich erleben und erfahren. Dann ist es auch nicht mehr schwierig zu glauben. Halleluja. Nur Güte und Treue Gottes sollen dir widerfahren. Und so segne ich dir, es ist toll bei euch zu sein. Ich wünsche dir, dass du den Vers, die Psalmwort, vielleicht auch wieder kannst für dich nehmen, in den kommenden Tagen. Dass du immer wieder sagst, der junge Mann da, der hat das gesagt. Also, Anti-Aging-Creme. Heilig Geist, so jetzt aber. Sie will es wissen. Ich möchte beten. Vater, danke vielmals, dass du unser guter Hirte wirst sein, dass du uns Jesus gehst, dein Sohn, und dass wir können bekennen, mit unserem ganzen Herzen, uns wird es an nichts mangeln, denn du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. Du wirst uns führen auf eine grüne Au. Wir dürfen sein bei dir, wir dürfen zur Ruhe kommen bei dir. Und danke vielmals, dass wir dürfen trinken von dem Heiligen Geist in den Morgen, der uns kräftigt, der uns belebt, der uns erquickt, so dass wir können sagen, der Herr erquickt mich in den Morgen. Ob ich 30, 40, 50, 60 oder 70 bin, du bist unsere Erquickung. Halleluja. Ich spreche das über dir aus. Der Herr wird dir Kraft geben. Auch wenn du merkst, da bist du müde, da sind die Zeichen der Erschöpfung. Er ist deine Kraft. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns führen tust im Alltag. Wir dürfen gehen auf deinen Wegen der Gerechtigkeit. Dass du uns auch zurückführst von Verirrungen, von Sachen, die dir nicht wohlgefällig sind. Und uns überführst von Lebenshaltungen, von Gedanken, die wir einfach verinnerlicht haben, die kein Segen mit sich trägt. Herr, wo wir in Sünde leben. Herr, danke vielmals, dass wir Sünde dürfen bekennen von dir. Und dürfen sagen, Herr, danke vielmals, dass du uns reinigst mit deinem Blut. Dass wir noch mehr können jünger werden von dir und auf deinen Wegen der Gerechtigkeit können laufen. Und Jesus, du siehst auch die, die durch eine schwierige Zeit gehen, durch ein Schattental gehen müssen, die bedrängt sind mit Krankheit, Verlust und Nöte, finanzieller Art oder vielleicht auch emotionaler Art. Danke vielmals, dass du gerade dann ihnen aufleuchtest, als ein starkes Licht der Hoffnung. Herr, wir wollen uns bergen in einem Moment der Nöte bei dir. Herr, und uns lassen reinnehmen, Herr, in deine Gegenwart, wo wir dürfen merken, du nimmst uns an. Wir müssen uns nicht mehr fürchten, denn du kämpfst für uns. Herr, du sendest deine Engel vor uns her, um uns herum stellst du sie. Danke vielmals, Herr, dass wir dürfen wissen, dass wir uns nicht mehr fürchten, denn du bist bei uns. Du stehst um uns, du gehst uns voran. Und du stellst uns sogar, Herr, in die Position hinein, dass wir vertröstet werden, auch wenn wir ganz viel Schwieriges durchmachen müssen. Wenn wir Leid erfahren müssen, wenn wir merken, ah, da sind wir hintergangen worden. Da ist unser Vertrauen missbraucht worden. Herr, du tröstest. Herr, du tröstest genau so tief in unser Herz, dass wir wirklich können sagen, jetzt ist es gut. Der Schmerz ist weg. Halleluja. Ich bitte, Herr, für das Einzelne hinein, dass du es tröstest. Herr, und umarmst und neue Mut einflößt, Herr, Herr, in unsere Herzen, in unser Leben. Danke vielmals, dass wir auch Herr, dürfen mit dieser erneuerten Kraft unseren destruktiven Feinden begegnen. Oder am Mächten Finsternis dürfen begegnen. Dämonen, die uns möchten unterjochen und plagen. Danke, dass du, Heiliger Geist, aufstehst in uns. Herr, und uns zum Sieg verhilfst, Herr. Über allem, was uns will in der Niederlage halten, was uns will gering halten, was uns möchte in den Minderwert, im Minderwert halten. Danke vielmals, dass du unseren Lebensbecher lässt, überflüssen. Wir können mit Freude in den Alltag gehen. Mit Freude können wir in den Nachmittag gehen. Danke vielmals, dass du uns die Kraft bist. Die Freude am Herrn möge deine Kraft sein. Heute und in den nächsten Wochen und Monaten. Und über dir steht die Güte Gottes. Das Angesicht Gottes ist dir gütig zugesinnt. Er hat dich gern, er hat dich lieb. Dir wird nur folgen seine Barmherzigkeit. Dir wird nur folgen seine Treue, seine Versorgung. Jeden Tag von deinem Leben sagt dir das ganz gewiss. In Jesu Namen. Amen.